ich habe dann gesagt, Leute, ich bin eine Woche nicht da. Ja. Ich bin in Köln auf der Messe, ich habe da auch mein Business. Und nee, du musst da bleiben und du machst Bauleitung. Ich sage, sorry, nein, geht nicht. Und das war dann für mich so dieses Schlüsselerlebnis, als ich gesagt habe, okay, ich bin nach Köln gefahren, total Kopfbaustelle voll. Ja. Also, klar. Das war die Hölle. Gehe auf dieses Messegelände, damals noch die alten Hallen in Köln. Und in dem Moment, wo ich da reingehe und die ersten Möbel gesehen habe, war das für mich wie nach Hause kommen. Das war wirklich so ein Schalter. Und da habe ich gesagt, okay, das ist es einfach. Ja. Das fühlt sich einfach wie zu Hause an.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk oder kurz HVH Talk. Wie immer ist mein Name André Keewe, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder am Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und wir springen gleich rein, kein Vorgeplänkel, denn ich fühle mich total geehrt, dass ich heute den lieben Volker Breutmann bei mir habe, ein Mensch aus München und wir sind in der Oktoberfestzeit und du hast für uns Zeit. Vielen Dank, lieber Volker, cool, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Ja, Oktoberfest ist einfach nicht so meins, ja, tatsächlich, obwohl in München geboren und aufgewachsen. Es hat sich so verändert, dass es mir einfach nicht mehr so viel Spaß macht.
Hey, bist du auf der Suche nach neuen Ideen für deinen Vertrieb? Tja, dann komm zu HVH, denn dort bekommst du jede Woche frische Impulse direkt aus dem echten Unternehmeralltag. Wir bieten dir pro Jahr über 50 Live-Sessions, die nur auf dich warten. Einfach Mitglied werden auf www.handelsvertreter-heroes.de und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Wobei, einmal im Jahr bist du da, hast du mir eben gesagt.
Ja, genau. Also einmal im Jahr schon. Ja, das machen wir jetzt seit gut 25 Jahren mit zwei Freunden von mir. Aber alles andere ist nicht, es ist die Veränderung, die da passiert ist, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Aber so ist es halt.
So ist es halt. Genau. Aber wir reden ja jetzt heute nicht nur über die Wiesen und das, was da irgendwie passiert, sondern wir sprechen über dich. Und vor mir sitzt ein super liebenswerter, sympathischer Mann, remote, der eine ganze Menge schon gemacht hat oder für einige steht. Du bist ausgebildeter Schreiner. Du hast irgendwie eine kulinarische Leidenschaft, so will ich es mal sagen. Du fährst gerne Fahrrad, das eint uns. Sport ist irgendwie ein wichtiger Aspekt, Events zu organisieren. Und du kommst aus dem Bereich Möbel, Interior. All das irgendwie ist da drin. Und lass uns mal Step by Step mal loslegen, was der liebe Volker alles so fabriziert. Da unten in München, sagst du. Born and raised in München, korrekt?
Ja, ganz genau. Geboren, aufgewachsen und war eigentlich immer hier mit einer ganz kurzen Unterbrechung. So ist es, ja.
Und die Unterbrechung, da bist du nicht nach New York oder irgendwas, sondern da warst du in?
Nee, da war ich in Garmisch unten und das war damals nach der Herkunft vom Schreiner eben, wie du gerade schon gesagt hast, ja, nach der Meisterschule dann noch an der Fachakademie so ein 2 Jahres Studium gemacht Richtung Innenarchitektur und naja, wir hatten damals schon eine gemeinsame Wohnung und dann bin ich halt am Wochenende heimgefahren.
doch wieder zurück nach München. Ja. Aber sag mal, okay, du hast nach der Schule Ausbildung, wie ging's irgendwie los? Wie bist du in diesen ganzen Bereich gekommen? Weil du bist ja heute, vielleicht mal eben fast forward, du hast halt deine Agentur im Bereich, aber sag selbst, Objekt, Möbel.
Ja, genau. Also im Interior- und Einrichtungsbereich und da Schwerpunkt Contract Business, also heißt diese ganze B2B-Geschichte für Schwerpunkt Office-Einrichtungen, Kantine, Versammlung, all solche Dinge und mit einer von meinen 4 Kollektionen so ein bisschen auch im Wohnbereich mit dabei, im sehr hochwertigen. Aber so der Schwerpunkt ist einfach das Objektgeschäft, das Contract Business und das ist eben durch meine Herkunft, eben nach der Schule dann Ausbildung gemacht zum Schreiner und habe damals im zweiten Lehrjahr, weiß ich noch, einen Bericht gesehen am Bayerischen Rundfunk im Fernsehen über die Fachakademie. Und da ging es halt eben Raumentwurf, Innenarchitektur, Möbeldesign. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist cool, das will ich unbedingt machen. Das liegt mir. Und habe mich dann erkundigt. Und damals, das ist ja alles schon sehr, sehr lange her, war Meisterschule noch oder Meisterprüfung noch Voraussetzung. Dann haben wir gedacht, okay, dann mache ich halt nur die Meisterschule, hilft ja nichts. Und weil ich wollte das unbedingt machen. Und habe dann meine Gesellenzeit gemacht, war auf der Meisterschule und direkt im Anschluss dann eben an der Fachakademie in Garmisch unten und habe da eben 2 Jahre das Studium gemacht Richtung Innenarchitektur, habe mich dann auch final für Raumentwurf entschieden. Genau, und so ist das Ganze entstanden, bis ich nach dem Studium dann angefangen habe, weil ich die Möglichkeit hatte, dass meine Abschlussarbeit wurde umgesetzt tatsächlich auch. Ich habe das mit dem Architekturbüro zusammen gemacht. Oder die hatten die Bauaufgabe, ich habe den Entwurf gemacht. Okay. Dann haben wir es gemeinsam umgesetzt und bin dann tatsächlich, wie es ist manchmal, ja, ein alter Kontakt von mir im Vertrieb, hat gesagt, ey du, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich habe da ein Glastrennwandsystem, ich habe keine Ahnung von der Technik, ich kann zwar mit den Leuten draußen, aber Wie das dann genau ist, ich weiß es nicht. Ja. Und so bin ich dann schon in diesen Vertriebspart mit reingerutscht. Okay. Und habe dann 6 Jahre lang eben als Freelancer für verschiedene Architekturbüros, eine Lichtplanerin und hier in München gearbeitet und eben parallel immer diesen technischen Support gemacht.
Ah, und, okay, das auch noch mit dazu.
Ja, genau. So, das war so zweigleisig und dann, wie es halt immer ist, es entwickelt sich, alles wurde mehr und dann hat man gerade so eine Höllenbaustelle unten in der Innenstadt. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin eine Woche nicht da. Ja. Ich bin in Köln auf der Messe, ich habe da auch mein Business und du musst da bleiben und du machst die Bauleitung. Ich sage, sorry, nein, geht nicht. Und das war dann für mich so dieses Schlüsselerlebnis, als ich gesagt habe, okay, ich bin nach Köln gefahren, total Kopfbaustelle voll. Ja, also, klar. Das war die Hölle. Gehe auf dieses Messegelände, damals noch die alten Hallen in Köln. Und in dem Moment, wo ich da reingehe und die ersten Möbel gesehen habe, war das für mich wie nach Hause kommen. Das war wirklich so ein Schalter. Und da habe ich gesagt, okay, das ist es einfach. Ja. Das fühlt sich einfach wie zu Hause an. Und dann, ich habe nichts mitgekriegt von der Messe. Ich war immer nur hinten im Kammerl und habe telefoniert wegen dieser Baustelle. Habe aber dann gesagt, okay, alle Projekte sauber abschließen. Eigene Agentur, eigene Kollektionen. Und das war jetzt 2003.
Genau. 2003. Dann wirklich in die Selbstständigkeit, auch mit dem, also klar, Ziel als Handelsagentur. Oder war das damals irgendwie noch ein anderer Businessplan?
Nee, war schon, weil ich das eben von dem Kollegen kannte, das Geschäft, ja, wo ich dann eben nur in der Planung da oder in der technischen Umsetzung oder Vorbereitung eben unterstützt habe. Aber ich war natürlich dann auch schon bei Kunden mit dabei, war mit ihm immer auf Messen zusammen, habe ihn da unterstützt. Und deswegen war klar, Handelsagentur, ja.
Genau. Okay. Und der Kollege, ist das der liebe Uwe aus Hannover?
Der ist heute schon längst im Ruhestand. Ja.
Ah, okay.
Sei es ihm gegönnt. Aber die Verbindung war damals einfach sehr intensiv und sehr herzlich und irgendwie hat mir das dann schon gefallen auch. Ja. Also war gut. Ja,
genau. Okay. Wie waren denn so die ersten Schritte dann so in die Selbstständigkeit? Ist ja auch in dem Feld, in dem thematischen Umfeld, in dem wir uns hier befinden, nicht immer alles ganz so easy. Mhm. Also sich erstmal zurechtzufinden, Kollektionen auch für sich zu gewinnen. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das gelaufen ist.
Also zum einen hatte ich natürlich den ganz großen Vorteil oder die Chance eben durch den früheren Kollegen, dass ich wahnsinnig viele Leute schon kennengelernt habe. Okay. Unter anderem 2 Kollektionen, mit denen ich heute arbeite. Ich muss anders sagen, 3 Kollektionen, mit denen ich heute arbeite, sind noch entstanden in der damaligen Zeit. Und 2 davon, mit denen habe ich jetzt tatsächlich erst relativ frisch angefangen. Aber wir kennen uns halt so lange schon. Ja? Und es hat halt nie gepasst, weil andere Kollegen da waren oder was auch immer. Und das muss ich sagen, das hat mir natürlich den Einstieg deutlich erleichtert. Ich bin da so ganz smooth da so rein. Ja? War immer auf allen Messen, war immer auf dieser Herstellerebene mit dabei, gar nicht auf der Kundenseite. Und das hat mir auch so ein Vertrauen gegeben in die Branche. Und natürlich, ich sage immer, ich umgebe mich den ganzen Tag mit schönen Dingen, habe meist nette Leute um mich rum, ja, zu 98%. Und das ist einfach toll. Ja. Und insofern war der Schritt dann ein leichter zu sagen, A, ich mache das in die Richtung. Und B, auch die Auswahl oder die Angebote der Kollektionen war dadurch, dass ich die Leute kannte oder viele Leute kannte, ist mir das ziemlich zugefallen tatsächlich. Ja? Also muss ich tatsächlich sagen. Also gerade auch Cascando, also mit denen ich jetzt seit Anbeginn arbeite, das war meine allererste Kollektion. Das war halt dann einfach da, so ungefähr. Ja? Also das war ganz gut dann. Ja? Und dann habe ich mich mit dem damaligen Kollegen dann so auseinanderdividiert und dann hat der Leon von Cascando auch gesagt, ich will ja mit dir arbeiten.
Ah, okay.
Und insofern war das dann relativ smooth, dieser Einstieg. Aber natürlich trotzdem auch, ja, wenn du neu anfängst, das ist halt so, ja, viele Höhen, Tiefen, viel Lehrgeld bezahlt für alles Mögliche. Aber ja, so ist es. Dann einigen Wechsel gehabt, auch in den Kollektionen immer wieder. Aber es war schon immer mein Bestreben, möglichst langfristig mit Kollektionen auch zu arbeiten. Und einfach da so eine Verbindung auch zu schaffen, A, zu den Herstellern und B, aber über diese Kollektionen auch zu den Kunden. Das ist so mein Ding, dass ich sage, ich möchte eine Beziehung mit den Menschen und nicht nur ein Geschäft, weil ein Geschäft kann jeder machen. Ne?
Ja, okay.
Und so ist das Ganze entstanden. Und dann eben du hast vorher den Uwe schon angesprochen, aus Hannover, genau. Wir haben das dann eben gemeinsam gemacht und er war damals auch über diese Herkunft, Schreinerei, Fachakademie etc., darüber kannten wir uns und er hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich so mache. Ich habe gesagt, ey, mach halt mit mir zusammen, Vertrieb kann man immer irgendwas machen und so ist es losgegangen tatsächlich, genau. Ja. Aber so ganz basic halt, ja, also ich sage immer, eigentlich just for fun, ja.
Okay.
Und so hat es sich auch immer angefühlt, also es war nie irgendwie, dass ich gesagt habe, es ist mordstressig, die finanzielle Seite am Anfang natürlich abgesehen, aber so ist es halt,
ja. Genau. Ja, klar, aber jetzt auch die Zusammenarbeit, das ist ja sowas wie eine strategische Partnerschaft, also ihr lauft unter der gleichen Marke, aber ihr seid gesellschaftlich voneinander getrennt, richtig, oder wie funktioniert das?
Ja, ja, genau. Also wir haben halt diese zwei Standorte. Der Uwe hatte damals die Möglichkeit, dann bei ihm zu Hause im Norden, wo er herkommt, eine Vertretung zu übernehmen, mit der wir hier schon gearbeitet haben. Und dann haben wir damals gemeinsam überlegt, den Schritt zu machen. Seitdem haben wir eben dann zwei Standorte und sind aber, wie du sagst, ja, also gleiche Marke, gleiche Philosophie, gleicher Spirit, aber eben zwei Standorte und betriebswirtschaftlich, ökonomisch komplett voneinander getrennt,
ja. Genau. Ja. Und damit fahrt ihr aber auch gut, weil wir denken ja auch immer viel darüber nach bei HVH, was sind eigentlich Konstrukte einer möglichen Zusammenarbeit? Ja, ja. Wie kann das, bei vielen fehlt da immer noch ein bisschen die Fantasie oder manchmal vielleicht die Kreativität. Ja, aber ihr ergänzt euch da ideal, oder was sind eigentlich so die, was sind so die Benefits, wenn man sagen kann, aus so einer Geschichte?
Also die Benefits sind natürlich, dass man einen wahnsinnigen, aufgrund der gemeinsamen Historie natürlich auch, einen wahnsinnigen Erfahrungsaustausch auch hat, ja, und Erfahrungswerte, die wir so gemeinsam erlebt haben. Aber es geht dann auch wirklich dann rein ins Tagesgeschäft, ja, also zu sagen, hey, ein Planer in Berlin macht ein Projekt in München oder umgekehrt, ja, dann ist man im Austausch, hey, was ist da mit dabei, welcher Händler ist mit involviert und das ist so. Das ist eh so ein Ding von mir, wo ich sage, wir können ja nur voneinander lernen. Es geht ja nicht darum, jemand anders was wegzunehmen, abzuschauen oder sonst irgendwas, sondern dass wir Erfahrungen sammeln und voneinander lernen. Und jeder muss es dann für sich sowieso selber umsetzen, das ist ja eh klar.
Ja, ja, genau. Klar. Und ihr beweist auch ein bisschen, Beständigkeit, ein bisschen Größe, zwei Standorte und so, das ergänzt sich natürlich. Aber ihr arbeitet jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden, seid ihr am Telefon oder irgendwas zusammen im Teams-Call, überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht, sondern wirklich, da geht es darum auch, weißt du, auch so Dinge wie, hey, ich habe da gerade Stress mit einem Hersteller, ja, hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren, hey, achte da drauf und so und solche Dinge halt, ja.
Genau. Ja, okay, verstehe ich. Das finde ich spannend, also sowieso diese strategische Partnerschaft und ein zweiter Aspekt, der bei dir auch wichtig ist, ist von Beginn an das ganze Thema Showroom oder auch. Oder? Mhm. Also du hast den eigenen Showroom in München.
Genau, das richtig.
War von Beginn an Teil des Konzepts. Oder nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Was hat es damit auf sich? Wie sieht es da aus? Wie kann man den nutzen? Weil ich habe schon gesagt, ich will den nämlich bald auch mal nutzen. Aber dazu
später mehr. Also entstanden ist das auch aus von diesem Kollegen, wo ich gesagt habe, ganz, ganz am Anfang, der hatte seinerzeit irgendwie die Idee, das mit einem Showroom zu machen. Das war damals noch, also es gibt es auch heute fast nicht, ja, aber es war damals so völlig exotisch. Und als wir uns dann eben so auseinanderdividiert haben, habe ich gesagt, das Konzept, das gefällt mir. Insbesondere deswegen, weil ich halt eben im Objektgeschäft zugange bin. Das heißt, ich habe auch viel mit Architektinnen, Innenarchitektinnen zu tun. Und wenn es um Muster geht, dann muss es immer schnell gehen. Und bis ich dann irgendwie was aus Italien oder Holland oder sonst irgendwie was da habe, vergehen halt mal 1,5, 2 Wochen, ja, allein der Transportweg. Und er hatte das eben damals gemacht, weil er mit einem Hersteller gearbeitet hat, den niemand kannte. Und hat gesagt, okay, dann habe ich das Zeug halt da und dann kann ich da was machen und so weiter. Und das habe ich mir dann abgeguckt, beziehungsweise die Idee übernommen, nicht abgeguckt, weil ich habe es ganz anders gemacht und habe dann hier die Möglichkeit, gar nicht weit weg, wo wir wohnen auch, diese Fläche hier zu haben. Und das ist eben ein Showroom-Wohngebiet, weil ich verkaufe ja nicht selber, ja.
Also genau, du musst ja jetzt nicht die beste Innenstadtlage irgendwo haben.
Nee, ne? genau. Es ist hier wirklich in Rammersdorf, im Münchner Südosten, Wohngebiet, lauter Reihenhäuser um mich rum und immer Parkplatz.
Ja, das ist natürlich super. Wollte ich gerade sagen, guter Aspekt,
Parkplatz, genau. Klar. Ja. Und alle, es ist wirklich lustig, alle Besucher, die kommen, das erste Mal kommen, die sagen immer, ich habe jetzt echt gedacht, ich bin falsch, ja. Weil es einfach eine völlige Wohnstraße ist. Ja, aber wie gesagt, ich brauche keine Lauflage. Und was ich hier halt habe, ist so ein Flachbau mitten in so einer Reihenhaussiedlung. Und da war ganz, ganz früher mal ein Friseur drin zu Beginn. Und so wohnortnahe Dienstleistung, ja, was ja dann irgendwann nicht mehr so angesagt war. Dann waren hier verschiedene andere Sachen drin. Ich kannte das, weil ich hier in der Ecke auch aufgewachsen bin. Und dann stand es leer ein paar Jahre. Und dann war es bei mir eben soweit und dann bin ich hier rein. Und das Schöne ist, das ist so ein Übereck, zweiseitig fast voll verglast, Erdgeschoss und Untergeschoss. Mit in Summe sind es dann irgendwie 130, 135 Quadratmeter Showroomfläche und dort zeige ich eben so verschiedene Situationen, schwerpunktmäßig natürlich in diesem Office-Bereich, ja, Arbeitsplatz, wo ich jetzt auch gerade hier so dran sitze, kleine Lounge-Ecke, informelles Meeting als Stehtisch-Variante, Besprechungsbereich und natürlich ganz wichtig, meine Kaffeebar, eh klar. Ich die Bar als solches natürlich nicht vertreibe, aber die Barhocker, die halt mit dabei sind und so dieses Ganze.
Ja.
Das ist ja in der heutigen Arbeitswelt ja ganz wichtig, ja, Kaffeeküche, informelles Meeting, Zwischenzonen und. Und das versuche ich hier einfach zu zeigen und mit Leben zu bespielen, bis hin natürlich dann Präsentationsflächen für Workshops und so weiter. Das haben wir alles da. Und im Schnitt, muss ich sagen, habe ich hier, muss ich gerade überlegen, ja, in der Woche 2 bis 3 Termine, neben dem, dass ich draußen bin. Und das ist schon ganz gut, ja.
Genau. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Wie bespielst du das Ganze eigentlich businessseitig? Weil auch da, ich hatte auch mal, der Andreas Römer war auch mal hier oder war auch schon zweimal hier. Mhm. Der hat mal auch einen Coworking-Space gebaut. Den Ansatz fand ich halt auch total spannend. Mhm. Coworking-Space eben auch zu nutzen mit seinen Kollektionen, um wirklich mal zu zeigen, seinen Herstellern, so sieht das in Realität aus, wenn daran gearbeitet wird. Wie ist da so dein Ansatz? Was passiert da so?
Also grundsätzlich ist die Idee folgende, dass ich sage, oder die Basisidee war, ich will meine Muster hier haben, was ich vorher schon gesagt habe, dass die möglichst schnell eben beim Kunden sind. Und dann habe ich gedacht, naja, eine Lagerfläche ist jetzt auch blöd, also mir würde ein Hochregallager reichen, wo ich die Sachen drin habe. Aber ich habe gedacht, ich will sie auch schön haben, für mich, weil ich wollte damals auch mit dem Büro von zu Hause raus, also diese Trennung war mir dann damals auch ganz wichtig und hat sich hier die Fläche ergeben. Und es ist dann so, dass also Kunden hierher kommen, also meine Wiederverkäufer oder auch Planerinnen und Planer, um sich zu informieren über mein Portfolio, über meine Produkte. Dann machen wir auch teilweise wirklich so projektbezogene, so Art kleine Workshops, ja, welche Produkte gehen zusammen. Also wie gesagt, immer mit meinen Herstellern.
Ja, klar, okay.
Welche Stoffe ist da? Also ich habe auch hier ganzen Muster da von Bezügen und. Und sodass man da das quasi dann so fokussiert, bis hin, dass es dann in der Ausschreibung irgendwo mit drin ist. Oder aber Privatkunden kommen hierher, die von meinen Kunden dann irgendwie geschickt werden und sagen, Mensch, geh doch mal zum Volker, der hat die Stühle eh alle da. Ja. Dann kommen die und dann mache ich hier so eine kleine Beratung für die Privatkunden. Okay. Mhm. Oder aber, dass auch Planer, Planerinnen mit ihren Bauherren kommen und dann haben wir schon projektbezogene Präsentationen aufgebaut, ja, wo man dann sagt, okay, es geht um die 2 Tische aus unserem Portfolio als Alternative mit den und den Stühlen und dann brauchen wir noch ein Soft-Seating-Element und dann räume ich hier vorne frei und dann wird das wirklich nur so aufgebaut, dass es speziell für diese eine Präsentation dann oder für dieses eine Projekt dann eben passt. Ja, genau.
Oh, okay.
Das
okay.
ist so dieser Business-Kontext eben und dann, ich bin halt auch der Meinung, das wissen wir ja alle rauf und runter, die Showroom-Flächen draußen werden tendenziell weniger.
Ja.
Und meine feste Überzeugung ist, Möbel sind emotionale Produkte, die wollen angefasst, die wollen probiert werden. Ja. Mhm. Die wollen, da muss man auch mal über die Oberfläche streicheln können. Und wenn es halt weniger Fläche draußen gibt und meine Marken sind jetzt nicht die ganz top angesagten Everybody-Knows-Marken und deswegen sind da auch oftmals so die Händler dann, dass sie sagen, nee, machen wir doch weniger für die Ausstellung und. Dann sage ich, okay, wenn ihr das nicht wollt, ich will ja trotzdem, dass mein Zeug verkauft wird, also dann mache ich das hier. Das ist so der nächste Step dann eben dabei, genau.
Sehr spannend. Ist es denn, ist das eine Herausforderung oder wird es immer schwieriger, die Leute zu dir zu bekommen oder ist das schon so eingespielt irgendwie? Wie muss man das einschätzen?
Also das ist tatsächlich tendenziell leichter geworden.
Okay.
Weil, also ich muss fairerweise sagen, das betrifft natürlich den Großraum München, gell? Das ist ja klar. Ja,
klar.
Also weil aus Stuttgart, wo ich auch zuständig bin, habe ich auch schon Leute da gehabt, aber die kommen jetzt nicht so regelmäßig hierher. Ja. Aber ich habe zum Beispiel einen Kunden, der kommt immer zu mir, wenn er irgendwas hat, ja, und macht dann hier auch seine Vorschläge für sich so, ja, dass er sagt, das und das könnte ich nehmen, weil der hat keinen klassischen Laden, sondern der arbeitet von einem Büro aus, und sagt dann, Volker, bist du da? Dann komme ich mal kurz rüber, braucht 2 Stunden und dann setzt er sich hier hin und macht sein Zeug und fertig. Kriegt noch einen lecker Espresso.
Ja, klar.
Und dann passt das ganz gut. Und ich weiß, meine Sachen sind mit dabei, ganz klar.
Ja. Ja, natürlich. Genau. Und wie ist das jetzt? Sagst du so 2 Tage, 3 oder 3? Mhm. Du bist natürlich auch draußen unterwegs. Worin unterscheiden sich so die Besuche, die Tage, wo du draußen unterwegs bist und wo du Leute bei dir hast?
Also wenn ich hier bin, im Büro, sage ich immer, im Showroom, dann ist es eben so, dass ich die meine Büroarbeit dann hier mache und dann halt den einen oder anderen Termin dann unter Tag habe. Das sind dann wirklich Tage, wo ich in München bin. Ja, und das kann ich natürlich kombinieren. Wenn hier jemand kommt, du, das geht eine Stunde vielleicht oder eineinhalb. Das heißt, der Rest vom Tag ist entweder für Büroarbeit da oder halt ich fahre dann noch zu Kunden raus, ja, in München und Umgebung, eh klar. Und ansonsten, wenn ich natürlich weiter weg bin, Nordbayern, ja, Richtung Salzburg runter oder Richtung Stuttgart raus, klar, ja, dann ist hier halt zu. Das ist so. Ja. Ja. Weil meine Kollegin ist fünf Tage, also meine Backoffice-Kollegin, die ist fünf Tage die Woche im Homeoffice. Ja. Wobei sie sagt immer, wenn sie da ist, sagt sie, es ist halt schon schön hier, gell? Sag ich, ja. Du hast einen Schlüssel.
Komm gerne rein.
Feel free, du kannst auch hier arbeiten, ja.
Kein Problem, wollte ich sagen. Ist ein schönes, genau, schönes Umfeld auch irgendwie, ja, damit. Genau. Ja. Das finde ich interessant. Also, weil, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das rechnet sich auch über die Zeit und so. Weil es natürlich auch irgendwie ein Kostenaspekt. Da denken, ja, hören jetzt einige, das muss man mieten, dies und das.
Ja, genau. Aber das ist so. Das ist ganz klar. Also man darf das nicht unterschätzen. Der Aufwand, der ist schon nicht ganz ohne. Ich habe natürlich auch den Anspruch, es soll halt immer alles auch dann gut ausschauen, klar, ja, nichts rumstehen. Das heißt, also ich bin dann schon, wenn ich hier bin, am Tag schon eine Stunde irgendwie nur mit Rumräumen beschäftigt und dies und jenes und tralala. Einfach, weil ich sage, ah, das Setting gefällt mir jetzt nicht, weg. Dann Kunst ist auch noch so ein bisschen so ein Faible von mir. Die Bilder da, jetzt, die möchte ich jetzt mal wieder neu arrangieren. So, das ist halt immer was zu tun. Aber
immer was zu tun.
Das darf man nicht unterschätzen. Absolut.
Machst du das zu Hause auch? Räumst du da auch nochmal wöchentlich die Bude dann quasi um auf gut Deutsch?
Nee.
Das nicht. Da sagt dann die Family auch, gut, lass ihn mal in den Showroom, lass ihn das da machen.
Ja, genau. Kannst du drüben machen, ja, so ungefähr. Ja.
Okay. Schön, total spannend. Ja, aber dann nutzt du ja auch den Showroom auch noch so eventtechnisch. Genau. Also Events sind ja auch irgendwie auch eine Hausnummer. Ja, erzähl mal, du bist vor 2023, 20-jähriges Jubiläum, was hast du da gemacht?
Ja, genau. Also das war so, da haben wir dann hier auch so diesen, also ich habe 17 dann angefangen, so Stück für Stück wirklich alles hier nochmal komplett refresh zu machen. Dann 23 war dann mein 20-jähriges Jubiläum eben. Und dann haben wir da, also es wird eh viel zu wenig gefeiert, ja, und viel zu wenig die Leute eingeladen. Und aber da komm, das mache ich jetzt. Ja, und habe das dann, habe dann eingeladen eben, das war im Oktober 23. Und summa summarum, wir hatten dann, es waren 100 Leute irgendwie da, draußen, wow. Foodtruck, DJ war hier mit dem Vortrag, KI, damals ja noch so ganz fast rudimentär, muss man ja sagen. Ja. Ja. Aber es war irgendwie alles gut und wir hatten ja einfach ein mega schönes Fest. Und am nächsten Tag um 6 war ich dann zu Hause, aber okay, hat ein bisschen länger gedauert.
Gehört dazu.
Aber es war einfach total schön und habe dann eben festgestellt, hey, das will ich wieder machen, ja, das war einfach gut.
Ja.
Und hatte dann neben, also wie gesagt, wenn jemand da ist, kriegt es immer einen Kaffee und. Genau, das muss ich noch sagen, weil das war auch wirklich sehr spannend über Corona. Wir durften alle nicht raus und so. Ja. Und dann hier bei mir in der Ecke ist halt nichts, wie gesagt, Wohngebiet. Also essenstechnisch war auch irgendwie schwierig und ich konnte nirgends hin. Und dann habe ich angefangen, selber zu kochen hier. Also ich koche schon immer sehr gerne, seit meiner Jugendzeit. Und habe dann angefangen, regelmäßig einfach Mittag was zu kochen. Und dann waren auch mal Kunden hier. Und dann habe ich gesagt, hey, können wir was mitessen? Das ist irgendwie so, so mit, weißt du, mit Abstand, ja, wie es halt damals
so
war.
So, ja, klar.
Und, dann habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich ja ganz nett. Ja, und habe das dann immer so weiter ausgebaut, im Sinne von, dass ich auch so mache, morgens für zum Beispiel die Vertriebsmannschaft oder Planungsabteilung von Kunden oder von einem Innenarchitekturbüro irgendwie die Leute, sagt, kommt um 9 vorbei auf eine Stunde, Cappuccino Croissant, ich mache euch den Barista. Einfach nur so im Austausch bleiben, ja, Beziehungen halt aufbauen und pflegen. Oder abends dann, sag ich, okay, kommt auf ein Aperitivo, auch eben so zum Ausklang, ja, nichts Dramatisches, gar nicht groß über Produkte sprechen, sondern einfach bloß so dieses Menschliche, dieses Herzliche. Ja, und da ist dann eben dieses große Fest dann irgendwie draus geworden in 23 und ich wollte dann letztes Jahr in 24, aber dann, das hat so viel Spaß gemacht, ich mache das.
Machst du nochmal?
Ja. Tja, dann habe ich mir bei einem von meinen Herstellern irgendwie noch neue Muster bestellt, haben wir gedacht, hey, cool, dann sind die neuen Sachen auch da, das ist ja genau richtig. Dann waren die aber zu spät dran mit der Lieferung.
Okay.
Und zwar, ist ja wurscht, also nicht, weil die schuld waren, sondern da war halt einfach Wurstel, egal. Jedenfalls kamen die Möbel nicht, und ich dachte, okay, das wird jetzt nichts mehr mit einem großen Fest, ja, weil im Dezember ein großes Fest machen mit den ganzen Weihnachtsfeiern ist blöd. Also habe ich gesagt, dann machen wir es eben so, dass ich was Kleines mache und habe das Ganze dann Private Christmas Dinner genannt, als in der Einladung. Ja. und habe dann überlegt, okay, wie mache ich das? Mir war klar, ich will selber kochen, eben deswegen private, also klein, weil auch im Dezember ist immer alles so voll und dann kriegst du auch nicht irgendwie 30, 40 Leute her. Und habe mir dann gedacht, okay, irgendwie was, für wie viel kann ich kochen? 20 ist kein Problem, alles easy. Boah. Okay. Und habe dann überlegt, wie mache ich das jetzt logistisch? Habe dann so Tische, die ich hier habe, 3 Stück so aneinander. Dachte mir, okay, das sind 5 Meter, das ist doch gut. Habe ich überlegt, okay, 5 Meter, beide Seiten 9 Leute, dann sitzt jeder locker, also 18 Personen inklusive mir. Ja. Und habe dann eben eingeladen und es war dann alles wunderbar und alles gut. Und als ich dann vorbereitet habe für den Abend, fürs Essen, also da wird dann auch immer weiße Tischdecke, schöne Gläser, cool. Stoffservietten und so weiter. Also schon ganz, ganz schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, es sind 3 Gänge, die ich jetzt hier koche. Es ist ein 5 Meter langer Tisch, 18 Leute, 3 mal 5 gleich 18. So. Und das war dann eine Gleichung, die natürlich nicht stimmt. Ja. Und jeder sagt dann auch, wieso 18? Aber die Leute denken drüber nach.
Aber es bleibt hängen,
genau. Genau, es bleibt hängen. Und so ist dieses Format entstanden und habe dann so den Plan mir gemacht, okay, das machst du jetzt 4-mal im Jahr, so saisonal, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht ganz geschafft, aber es wird jetzt 1 bis 2 werden jetzt noch stattfinden. Cool. Und auf alle Fälle im Dezember wieder. Ja. Und so läuft es. Und alles, was ich bis jetzt in diesem Format so gemacht habe, war einfach immer toll. Und das ist halt, und das ist, was ich festgestellt habe, das ist eine Größe an Gästen. Also 17 Gäste habe ich ja dann da. Ja. Da kann man wirklich mit jedem intensiv sprechen. Ich sagen,
da kannst du über den ganzen Abend, das ist halt toll. Super.
Ja. 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 Und eine Besonderheit mache ich dann noch, das greife ich natürlich vor für alle, die noch nicht da waren und das vielleicht hören. Ja. Wenn die Gäste dann kommen, sind keine Stühle da.
Wie? Da ist bringt jeder Tisch. Seinen eigenen mit, wie beim Camping.
Nee, genau,
beim Campingplatz habe ich auch immer einen Stuhl dabei.
Ja, genau.
Wenn ich hier wohin
so gehe. Auf die Art. Aber dann so Aperitivo, kann man im Stehen machen, ein bisschen was knabbern und dann sage ich, okay, und jetzt geht jeder runter. Und im Untergeschoss haben wir eben so ein großes Stuhlregal, wo die Musterstühle sauber drinstehen, mit dem Besprechungstisch auch dabei. Ich habe gesagt, jetzt geht jeder runter und jeder sucht sich den Stuhl aus, auf dem er den Abend verbringen will.
Ja.
Okay. Und dann hinterher gibt's noch ein Foto dann von dem Gast, Gästin mit dem jeweiligen Stuhl, was ich dann noch so als Dankesgeschichte hinten nachschicke. Ja.
Okay,
ganz gut. Und das ist irgendwie ganz ganz schön, weil das dann auch nochmal so ein kleiner Effekt ist. Die Leute sind in Bewegung und gehen runter, holen sich einen Stuhl und ja, genau, so mache ich das.
Finde ich cool. Und und natürlich muss ich den Stuhl dann nachher bestellen.
Das ja, auf alle Fälle. Also ohne Unterschrift geht keiner raus.
Unterschrift geht da keiner raus. Ist ja immer noch eine Vertriebsveranstaltung. Nein.
Ja, genau.
Nee, ich glaube, so hart würde ich dich jetzt auch da nicht einschätzen. Nein, aber finde ich ja, und gerade auch so diese Stuhlgeschichte, wenn ich so an mich denke, wenn ich eben Dinner und ich gucke dann immer schon wirklich, ja, okay, welcher Stuhl, weil du weißt, du wirst ja jetzt irgendwie länger sitzen und so, sollte dann schon irgendwie passen.
Ja,
okay.
So ist es,
ja, herrlich. Ja, ich liebe ja solche Geschichten und ich finde das so interessant, weil der liebe Andreas Bleu, auch schon mal hier gewesen im High-End-Interior-Bereich, der macht ähnliche Sachen, der macht auch so Christmas-Dinner oder der kocht auch gerne und der macht irgendwie 1000 Marmeladengläser pro Jahr. Also ihr seid ja, ihr kümmert euch ja wirklich um die Leute, das ist ja faszinierend.
Ja, vom Andreas bin ich auch immer ganz ganz froh und stolz, wenn ich ein Glas von ihm abbekomme im Dezember. Ja, genau.
Siehst du, bei mir steht auch eins, oder stand auch eins von daher. Ja,
bei mir steht es nicht lange, wenn es da ist.
Ja, aber mal abgesehen mal davon, also es ist jetzt auch irgendwie ein Aufwand, aber man merkt auch, du liebst das, was du tust, deswegen wird das wahrscheinlich nicht jetzt der Riesenstress oder was für dich sein, auch wenn es viel, schon ein Aufwand ist. Was ist so das Resultat, was bewirkt das so auch bei den Eingeladenen, was kommt dabei raus eigentlich? Mhm.
Also zum einen muss ich sagen, ja, es ist natürlich ein Aufwand, aber ich dadurch, dass ich die Muni habe im Backoffice, funktioniert das ganz gut. Natürlich bin ich an so Vorbereitungstagen, da, außer nebenbei ein Telefonat machen oder so, geht natürlich nichts, das ist klar. Aber es geht nur so. Also ohne die Moni wäre es nicht machbar und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich sie habe, dass die im Hintergrund einfach dann mir den Rücken frei hält, wenn ich sowas mache. Und das Ergebnis ist aber dann draus, dass die Leute drüber sprechen. Und mein Gedanke ist nicht eben, wie wir gerade gesagt haben, jeder muss dann unterschreiben beim Rausgehen, sondern die Idee dabei ist ja einfach, dass Dinge in Erinnerung bleiben. Und Produkte bleiben nicht Erinnerung, sondern das Setting außenrum. Und das ist eben genau der Punkt. Und die eine Ein Kunde von mir, den ich letztes Jahr angeschrieben habe, eben auch für dieses Private Christmas Dinner, hat gesagt, hey, ich habe Platz für 2 Leute von euch, ja, mehr geht leider nicht, obwohl das, ich hätte, könnte da 12 einladen von denen, ja, aber er hat gesagt, und ich treffe die Entscheidung nicht, ich will das nicht machen. Und habe ich dann eine E-Mail geschickt an den Geschäftsführer und der hat es dann eben verteilt und first come, first serve, ja, 2 Plätze sind frei. Und die waren dann eben da, die 2, und es war einfach ein schöner Abend auch. Und die haben das dann so erzählt, ja, wie das war. Und jetzt letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung hier in München und da war eben einer von dem Kunden, ein Vertriebler, der nicht da war. Und der hat gesagt, Volker, machst du das wieder jetzt im Dezember? Ja, ich habe gehört, das war so toll und was du da gekocht hast und dies und jenes. Dann sage ich, ja, ja, schon. Sage ich, dann machen wir halt das gleiche Spiel wieder. Und dann sagt er zu mir, kannst du mir das vielleicht kurz vorher sagen, wann das sein wird, dass du die E-Mail schickst, weil dann bin ich am Rechner und wenn die kommt, dann klicke ich sofort auf, ich bin dabei.
Ehrlich, ja, schön.
Und das,
ja,
ich mein, und das ist, das ist, was ich als Ergebnis bezeichne. Ja,
ja, weil, verstehe ich.
Also meine Haltung war schon immer so, ich gebe sehr gerne und auch viel. Ich bin da der Letzte und ich sage, es kommt alles irgendwann zurück, egal in welchem Kontext und egal wie. Aber ich bin der festen Überzeugung, alles, was man im Positiven gibt, kommt irgendwann wieder zurück.
Ja, ja, definitiv kann ich so unterschreiben und ja, finde ich total schön und das sind dann auch Networking-Veranstaltungen für die Gäste unter sich, weil die kennen sich ja auch nicht unbedingt,
richtig,
oder?
Genau. Also da ist auch so zum Beispiel, dass lustigerweise sich dann teilweise Menschen treffen, die zusammen studiert haben, dann überhaupt nichts mehr zusammen zu tun hatten und dann kommen die hierher und haben gemeinsam einen Abend, ja. Oder meine Fotografin war auch hier, ja, und die hat dann darüber wieder einen anderen Auftrag bekommen im Folgejahr und so. Also weißt du, so solche Geschichten halt. Und das ist halt schon gut.
Ja.
Oder auch wirklich Wettbewerber untereinander, also Kunden von mir, die Wettbewerber sind, haben einfach einen schönen Abend zusammen, ja, und tauschen sich aus und warum auch nicht? Jetzt sind wir wieder, was wir vorher hatten, ja. Also was kann man denn gemeinsam bewegen und ja, insofern finde ich das ganz schön.
Und gehst du dann die Gästeliste, gehst du das dann irgendwie taktisch irgendwie so an, wie die zusammengewürfelt werden? So ein bisschen, man überlegt dann ja schon, ne?
Ich kuratiere das natürlich schon so ein bisschen, ja. Also wenn ich weiß, okay, der und die können überhaupt nicht zusammen, ja, dann werde ich die natürlich auch nicht gemeinsam an den Tisch setzen.
Ja, klar, gut.
Da achte ich schon drauf, ja, ganz klar.
Ja. Okay, definitiv. Wie ein bisschen bei der Hochzeit, wenn man so, ich weiß noch, als wir unsere Tischliste und so gemacht haben, wer mit wem irgendwie sitzt oder wer vielleicht
Tante ein bisschen Erna voneinander. Mit Onkel Willi geht nicht, ja, so.
Ein bisschen voneinander weg oder so. Ja, genau. Ehrlich, das finde ich ja richtig cool. Und du vermietest auch an Dritte oder an Friends and Family, so wie uns?
Das muss ich mir überlegen.
Ah, okay.
Nein, also vermieten nicht, ich stelle es zur Verfügung, ja.
Okay, wunderbar.
Also ich hatte tatsächlich schon, mein Neffe hat hier auch schon seinen 18. Geburtstag mit Big Party gefeiert.
Silvester und die Hütte steht noch.
Schon gefeiert.
Ja. Ja. Cool, alles noch da.
Ja, ja, genau.
Sehr cool. Ja, du, für das erste HVH Chapter Süd hätten wir ja dann schon mal in München irgendwie sehr zentral in einem Wohngebiet, wo man sehr gut parken kann. Das ist auch nicht ganz unwichtig.
Alles klar.
Hätten wir schon was. Lieber Gerard, wenn du das jetzt hörst und du hörst das, ich schreibe dich nochmal an. Ja?
Genau.
Sehr cool. Finde ich ja echt total spannend. Lass mal ein bisschen über deine Branche gerade auch so reden und wie du positioniert bist. Auch das finde ich ja so im Möbel-Interior-Bereich, weil es so viele kleine Mikronischen irgendwie gibt. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über deine Position und was da so passiert.
Also wie gesagt, mein Core-Business ist halt einfach das Objektgeschäft und da dann schon auch in diesem, ich sage immer, oberes Mittelfeld, ja, nicht ganz Luxury, sondern da halt so dazwischen. Und das funktioniert eigentlich tatsächlich nach wie vor noch ganz gut, wobei es natürlich auch schwierig geworden ist im Moment, aber wo nicht. Und was da einfach ganz wichtig ist, ist so in meinen Augen immer die Verbindung zu schaffen zwischen dem Planenden und den Vertriebskanälen, also sprich Händler. Und das ist so ein Netzwerk, was da in Deutschland nach wie vor noch sehr, sehr gut funktioniert, weil die Architekturbüros und Innenarchitekturbüros einfach mit dem lokalen Fachhandel sehr eng miteinander verknüpft sind. Das ist was anderes jetzt zum Beispiel wie jetzt in UK oder so, wo es eben diese General Constructors gibt, die einfach alles machen, vom Boden, Wand, Decke bis hin zum losen Mobiliar. Und da haben wir in Deutschland einfach noch eine andere Struktur. Das heißt, meine Ansprechpartner sind eben die Planenden in allen Bereichen von Architektur und Innenarchitektur bis hin dann eben zu den Händlern, zu den Möbelhändlern, die aber wiederum spezialisiert sind auf das Objektgeschäft. Und das ist nämlich schon nochmal ein Unterschied auch zwischen dem klassischen Wohnhandel und dem Objekthandel, weil das ist eine ganz andere Herangehensweise und du fängst auch bei jedem Projekt immer wieder von vorne an, aber so ist es halt. Ja.
Genau. Ah, okay. Okay. Und was sind so die großen Faktoren oder wesentlichen Veränderungen, so wenn du sagst, über die letzten Jahre, 5 oder 10 Jahre, was hat sich da so getan?
Also zum einen in den Arbeitswelten ist einfach der Arbeitsplatz als solches nicht mehr das Entscheidende. Ja. Und weil die Belegung halt einfach viel, viel geringer geworden ist. Ja, also ich weiß hier ein großes Unternehmen in der Nähe von München, die haben eine Flächenbelegung von maximal 45% durchschnittlich. Ja. Und das heißt, die brauchen einfach viel weniger Arbeitstische. Gleichzeitig hat sich ja auch das Arbeiten mit großen Workstations oder sonst irgendwas ja total eliminiert. Ja. Was wir aber dafür brauchen, sind einfach viel mehr Mittelzonen, informelle Bereiche, eben was ich vorher auch schon gesagt habe, Kaffee, Küchen und so weiter. Das ist wirklich ein großes Thema. Und eine der großen strukturellen Veränderungen ist die, dass die Hersteller, die bislang Schreibtische verkauft haben, Drehstühle und Stauraum sowieso weggefallen, papierlos
und so weiter. Genau, klar.
Gibt ja fast kaum mehr Stauraummöglichkeiten oder Bedarf. Die müssen natürlich ihre Produktionsstätten auslasten. Also was machen die? Sie sagen, okay, gut, Bürodrehstuhl, wir können Polster, können wir Soft-Seating machen. Wir können Schreibtische, Plattenmaterial. Okay, gut, können wir diverse andere Sachen auch noch mitmachen. So, das heißt, der Bereich, in dem ich jetzt schon seit 2003 zugange bin, eben diese ganzen Mittelzonen und, da wird jetzt plötzlich der Kuchen nicht größer, aber die Stücke werden kleiner, weil mehr Anbieter mit reindrängen, die es im Vorfeld einfach nicht gab in diesem Segment. Die Hersteller gab es schon, aber nicht deren Sortiment. Und das ist eine absolute Herausforderung, gerade dann so für diese kleineren Hersteller, also mit denen ich jetzt eben auch so arbeite, sich da zu behaupten. Also da wirklich weiterhin die Nische zu haben und über die Qualität und Regionalität dann einfach da zu punkten. Das ist schon ein Thema, plus dass einfach draußen bei den Unternehmen eine große Unsicherheit ist. Also jeder will ja irgendwie die Leute zurückhaben. Und
außer wir nicht. Ja, genau. Also wir sind remote first und es bleibt. Genau. Aber immer unterschiedliche Philosophien.
Und was passiert jetzt? Also gerade in München habe ich heute Morgen wieder was gelesen in der Süddeutschen, dass die Büroflächenmieten in der Innenstadtlage, weil die Unternehmen sagen, okay, gut, hey, wir holen die Leute zurück, also müssen wir attraktive Standorte bieten und das ist nun mal in München Innenstadtlage. Klar. Da explodieren die Preise pro Quadratmeter, also das ist unfassbar. Und gleichzeitig ist aber so eine Unsicherheit da, dass bestehende Unternehmen, die das auch gerne wollen, sagen, die 150 Kantinenstühle, die lassen wir jetzt nochmal, dann sollen sie nochmal da drauf sitzen bleiben. Ja, klar. Das heißt, es ist schon ein Investitionsstau im Moment da, der aber nicht aufgelöst wird. Andererseits, was ich gerade gesagt habe, die Top-Innenstadtlagen, da ist es dann so, dass die Flächen aufgrund der geringeren Belegung, also selbst wenn die Leute wieder zurückkommen in diesen angesagten Flächen, trotzdem natürlich weniger Bedarf ist, als es noch vor ein paar Jahren war, somit auch weniger Mobiliar benötigt wird.
Ja, also das ist so. Klar. Ja, es hängt natürlich alles miteinander zusammen, es ist alles irgendwie so ein Kreislauf, der irgendwie da drin ist, den man sich irgendwie stellen muss. Ne?
Ja, und dann, was halt auch noch mit reinkommt, was ich persönlich wahnsinnig positiv finde, das ist dieses ganze Refurbishment.
Ja.
Also, dass einfach Second Life Möbel dann auch wieder in die Projekte eingesetzt werden. In den Niederlanden zum Beispiel ist es so, da gibt es ja schon bei öffentlichen Ausschreibungen eine Mindestquote von 30% für Refurbished Mobiliar.
Okay.
Wenn sowas in Deutschland mal kommt, dann wird das auch so sein. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass dadurch die Hersteller, also jetzt zum Beispiel meine Hersteller auch, wir machen immer noch ein lineares Business, die sich natürlich umstellen im Laufe der Zeit, aber ein bestehendes Industrieunternehmen von heute auf morgen auf links zu drehen und zu sagen, wir machen jetzt nur noch Kreislaufwirtschaft, das funktioniert halt nicht. Das heißt, neben dem, was ich vorher beschrieben habe, dass andere Anbieter plötzlich zu Wettbewerbern werden, plus refurbished Produkte anfallen und auch eingesetzt werden, kommt noch hinzu, dass wir Leasingrückläufer haben. Irgendwie so kurz vor Corona ist das losgegangen, das Möbelleasing.
Ja.
Und die Aufträge, die damals gelaufen sind, wenn die Unternehmen die Produkte dann tatsächlich nicht zurücknehmen, dann sind die auch wieder auf dem Markt. Ja. Und auch diese refurbished Unternehmen versuchen natürlich irgendwie in die Projekte reinzukommen. Ja. Darum sage ich eben, der Kuchen per se wird eher, wenn man jetzt mal in klassischen Backformen denkt, vom 26 Zentimeter zum 24 Zentimeter plus die Stücke werden kleiner.
Kleiner auch nochmal, ja.
Okay. Also das ist schon die Herausforderung, die wir gerade haben, definitiv. Okay.
Also das ist gerade so. Auch dieser ganze Möbel-Leasing-Markt. Wir haben das letztes Jahr mitbekommen, als wir bei uns im Softwareunternehmen, als wir auf Remote First gegangen sind und wir hatten noch einen Standort mit 400 Quadratmeter voll equipped, auch erst 4 Jahre vorher alles irgendwie da neu ausgestattet, eben auch geleased. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, jetzt findest du wohl jemanden wieder, der Leasing-Rückläufer. Und dann hat mein Kollege sich die Finger wund telefoniert und die Company sagt alle, du, wir sind voll, wir können gerade gar nichts mehr aufnehmen. Das war so die Zeit, weil so viel eliminiert wird. Genau. Fand ich irgendwie total spannend. Und wir haben dann andere Wege irgendwie gefunden, um damit umzugehen, aber das war gar nicht so easy, wie ich gedacht habe.
Seid ihr so losgeworden dann, oder?
Ja, aber mehr über Privat, Freund, also aber es gab dann halt auch unternehmerisch irgendwie eine Möglichkeit, aber nicht über diesen Weg, es ist jetzt geleast und geht irgendwie wieder zurück, also wie ein Auto, was man irgendwie zurückgibt. Das war nicht der Punkt. Ja,
und das sind schon wirklich die Herausforderungen, die wir haben aktuell und natürlich, was auch dazu kommt, ich meine, also jeder, der heute sagt, es läuft alles super, ich glaube es einfach nicht, das stimmt nicht, weil gerade bei den Projekten, ich habe halt auch viel Kontakt zu den Planenden draußen, die haben weniger Projekte auf dem Tisch und das, was nicht geplant wurde in den letzten 2 Jahren und aktuell nicht geplant wird, können wir aktuell und in den nächsten 2-3 Jahren nicht möblieren.
Ja, klar.
Das heißt, das kommt ja auch noch dazu. Ich würde jetzt mal behaupten, wir sind gerade noch nicht an der Talsohle, aber wir sind irgendwo da dazwischen und wir sind noch nicht ganz unten. Also unsere Branche, bin ich fest davon überzeugt, die wird es noch weiter damit zu tun haben, dass die Geschäfte schwieriger sind. Ja.
Das heißt, die Pipeline trocknet irgendwie so ein bisschen aus. Ja, oder ist irgendwie ausgetrocknet schon, ne?
Ja. Also da, und das muss man halt schon sehen, also gerade so größere Projekte, die haben ja dann doch meist eine Vorlaufzeit irgendwie von 1,5-2 Jahren. Ja. Also wenn wir dann anfangen damit und diese Quantität an Pipeline Projekten, für die etwas länger dauern, weil sie ein gewisses Volumen haben, das ist deutlich zurückgegangen.
Deutlich zurückgegangen. Okay. Ja. Ah, das verstehe ich. Gut, der ganzen Branche. Ich habe ja öfter mal Leute hier aus dem ganzen Möbel-Interior-Bereich. Mhm. Ihr seid ja auch untereinander irgendwie ganz gut vernetzt, obwohl du sagst, du spielst ein bisschen so eine Sonderrolle, bist in deiner kleinen Nische unterwegs, aber trotzdem, ihr kennt euch irgendwie alle.
Ja, klar, logisch.
Ja gut, aber unseren so den David, den hast du irgendwie auch über Instagram kennengelernt. Da dachte ich schon, ihr kennt euch schon wesentlich länger. Aber wie kam es dazu?
Also der David und ich, das war wirklich ganz auch ganz charmant und sowas mag ich halt einfach auch total gerne. Er hat einen Instagram-Account, ich habe einen Instagram-Account und wir haben uns dann irgendwann halt gegenseitig gefolgt und dann ist er ja manchmal mit Musterstühlen irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs. Das mache ich dann auch noch. Ja, du hast ja vorher gesagt, Sport, Radeln und so.
Genau, Fahrradfahren,
Genau, dann schnalle ich mir irgendwie einen Barhocker hinten drauf und dann hatten wir das halt jeweils so als Story gepostet und irgendwie war es ganz lustig und haben dann tatsächlich erst über eine Messe, David hat dann geschrieben, hey, bist du auch da? Und ich so, ja, bin auch da und da haben wir uns dann erst nach, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder so dann persönlich kennengelernt,
Gut. Und so kam dann auch der Kontakt irgendwie zu mir oder zu uns, weil David dann sagte, du hast Showroom und er macht irgendwie Sachen.
Genau. Alles ist halt irgendwie alles, du hast den Andreas Bleu angesprochen, den kenne ich natürlich auch. Ja. Oder der Andreas Römer, damals war ich auch bei seiner Eröffnung von dem Coworking-Showroom, weil es mich einfach auch interessiert hat. Und das sind wirklich in der Zwischenzeit auch Freundschaften entstanden. Ja. Also das ist schon ganz schön.
Schön, das freut mich. Du, wir kommen mal ein bisschen ans Ende hier. Ich habe noch zwei ganz konkrete Fragen an dich. Und zwar, die erste Frage ist so ein bisschen, du hast ja viele Dinge auch gelernt über die letzten Jahrzehnte seit der Selbstständigkeit. Mhm. Drehen wir mal die Zeit zurück. Wenn du heute nochmal 20 wärst, was würdest du heute gerne, welche 3 Dinge hättest du dann schon gerne gewusst?
Noch klarer zu sein. Klarer zu sein in der Haltung zu dem, was man tut. Gleichzeitig aber auch nicht zu überzeugt sein und immer wieder an den eigenen Dingen zu zweifeln und zu hinterfragen. Aha. Das sind eigentlich die Dinge und eigentlich hätte ich es andersrum aufziehen sollen, also erstmal dieses Zweifeln zulassen. Ja. Und wenn man dann zu einem Ergebnis oder zu einem Schluss kommt und das für richtig hält, dann einfach wirklich ganz klar dazu zu stehen. Und das sind eigentlich die 2, 3 bringe ich jetzt tatsächlich nicht zusammen, aber das sind die 2 Dinge, die ich wahnsinnig wichtig finde. Ja. Und wenn ich die damals schon gewusst hätte, hätte ich mir die eine oder andere Schleife sicherlich gespart.
Ja. was ich ersparen können. Ja, ja, du, bin ich total bei dir. Immer wieder zu hinterfragen, was man irgendwie macht, auch daran, auch Zweifel zu haben, ist ja, ich glaube, ein bisschen paranoid so zu sein, ist auch als Unternehmer nicht verkehrt. Ja, klar, man muss irgendwie positiv nach vorne blicken. Ohne das, Positivität geht halt nichts, aber trotzdem immer kritisch mal zu hinterfragen.
Ja, ja,
das ist, glaube ich, ein richtiger Weg. Vielen Dank.
Genau, also das ist genau der Punkt, also da definitiv. Ja.
Letzte Frage, die ich habe, an jemanden, der Kulinarik ganz hoch aufgehangen hat, wenn wir in München sind. Wo gehen wir essen? Außer bei dir, weil du natürlich kochst, wie ich gelernt habe. Gib mal eine Empfehlung, eine Restaurantempfehlung, die aktuell wirklich, was ist State of the Art?
State of the Art für mich ist Röckelplatz. Definitiv unten an der Isar gelegen, ein wahnsinnig schönes kleines Restaurant. Die Besonderheit daran ist, dass es ein Inklusionsunternehmen ist. Das heißt, es ist ein Ausbildungsrestaurant, wo Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen im Service und in der Küche ihre Ausbildung machen.
Okay.
Und gleichzeitig auf einem kulinarisch sehr hochwertigen Niveau. Tolle Atmosphäre da drin. Super nette Leute, Essen ist wie gesagt gut, auch immer schön saisonal wechselnde Karte, regionale Produkte und kann ich nur empfehlen. Genau.
Das ist sehr cool. Gut. Dann haben wir schon den Plan, wenn wir in München sind, einen Abend bei dir, zweiten Abend gehen wir dahin. Also ist schon das nächste Camp, ist schon irgendwie
ist schon da.
Ja, ist schon irgendwie gemacht.
Die Kitty freut sich vom Röckelplatz, wenn wir kommen. Ja, genau.
Ah, okay. Auch da hast du gute Kontakte, gute Beziehungen. Ja, ich sehe schon, mit dem Volker kann in München gar nichts schiefgehen. Sehr schön. Lieber Volker, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich bin gespannt, was noch alles so kommt, auch jetzt über das Heroes-Netzwerk und so, was wir da zusammen hinkriegen. Super. Super cooles Gespräch.
Prima, ich danke dir, André.
In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.
Bei uns sagt man Servus, bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.